Also jetzt nach einer ausführlichen Vorführung dieser Flash-Spielarten sozusagen von reinem grafischem Design bis hin zum Programmieren, wo Flash eigentlich gar nicht mehr das richtige Werkzeug dafür ist. Jetzt nochmal so ein bisschen Rückblick, was denn eigentlich die Konzepte waren, die wir jetzt getroffen haben. Ich habe da mal die Überschrift darüber Herausforderungen bei der Multimedia-Programmierung und habe drei Herausforderungen nochmal aufgelistet. Die möchte ich jetzt durchgehen und nochmal klar machen, dass bei allen diesen Konzepten, die wir jetzt angeschaut haben, sei es Flash, sei es Python, sei es JavaFX, sei es Smile, immer wieder die gleichen Ideen auftauchen. Eine Stelle, wo man erstaunlich viel dieser gemeinsamen Ideen nachlesen kann, ist in dem Buch von dem Herrn Philipp Ackermann. Das war eine Doktorarbeit an der, ich glaube, ETH in Zürich, das MET++ Application Framework. Das war jemand, der sehr weit eigentlich seiner Zeit vorausgedacht hat und sehr viele dieser Konstrukte eben in seiner, im Produkt seiner Doktorarbeit, allerdings für C++ ausgelegt, schon eingebaut hat. Ja, da ist die ganze Zeit nochmal die Rede von dem Framework. Das sollten wir uns vielleicht auch nochmal bewusst machen, was eigentlich ein Framework ist. Also insbesondere für die, die noch nicht so viel Erfahrung mit Programmieren größerer Anwendungen haben. Hier stehen zwei Definitionen. Eine von Telligent, was eine historisch ganz interessante Firma ist, über die man jetzt vielleicht nicht weiter reden muss, die auch sehr früh versucht hat, als eine Industrie-Spin-off Frameworks zu etablieren und dann aber letztlich doch aufgelöst wurde. Also ein Framework ist eine Menge von vorfabrizierten Software-Bauelementen, Bausteinen, die man verwendet, um bestimmte Programmierlösungen zusammenzustellen. Der Zweck ist, nicht das Rad neu zu erfinden, Dinge zusammenzustecken, statt einfach von vornherein zu programmieren. Und diese Dinge zu machen, die wir gerade versucht haben, auch an den Beispielen so ein bisschen zu verstehen, nämlich, dass ich gemeinsames Verhalten für eine ganze Gruppe von Klassen raus abstrahiere. Classes natürlich. Was schön ist, wenn ich mehrere Anwendungen mit dem gleichen Framework entwerfe, also wir kennen zum Beispiel Java Swing, das ist ein typischer Fall von einem Framework, dann werden die ähnlich, also wenn Sie einen File-Open-Dialog von Java Swing benutzen, dann sind alle Anwendungen, die eben mit Java Swing geschrieben sind und das tatsächlich nutzen, dieses Konstrukt, die sind auch gleich bedienbar. Das heißt, man hat ein ähnliches Benutzungskonzept. Es gibt da zwei verschiedene Arten von Frameworks. Die komplexen, anspruchsvollen, wie das MET++, sind architekturgetrieben. Das heißt, es sind eine Menge von Klassen und wenn ich irgendwas Neues mache, dann muss ich mich mit Vererbung sozusagen in diese Klassenhierarchie einbinden. So etwas hat man ein bisschen jetzt auch schon in dem ActionScript 3 gesehen. Wenn ich sage, mein Colorblock erbt von einer anderen Klasse aus Flash, da habe ich mein Objekt sozusagen aus einer Framework-Klasse abgeleitet. Da muss ich also in Vererbung kennen und Methoden überschreiben, alle diese Konzepte der Objektorientierung. Das führt zu komplexen Klassenhierarchien. Und das heißt natürlich für jemanden, der das lernt, dass der sich in Objektorientierung sehr gut auskennen muss und dass eine relativ harte Lernkurve ist, bis der zuerst mal wirklich was effektiv programmieren kann. Ein Beispiel für ein schönes architekturgetriebenes Framework wäre das Java Media Framework. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich da noch erinnern kann. Manche hatten damit Kontakt in der Medientechnik. Da werde ich auch noch ein paar Erinnerungen dran weiter hinten einbauen. Ein datengetriebenes Framework ist jetzt sowas, wie es eigentlich ganz stark in dem Pygame betrieben wird oder auch das Framework, das hinter dem JavaFX steht, wo ich mich das Leben ein bisschen einfacher mache, indem ich nicht sage, ich muss jetzt Unterklassen von Bibliotheksklassen bilden und mich irgendwo in die Bibliothek einordnen, sozusagen die ganze Hierarchie verstehen, sondern ich erzeuge mir einzelne Objekte und sage, diese Objekte haben bestimmte Eigenschaften und ich bilde dann Verknüpfungen zwischen Objekten. Dem einen Objekt sage ich, dein Nachfolger, dein Ereignisbehandler ist der und jener, also das ganz Typische sind so Delegationsmechanismen, wo ich sage, hier ist ein Objekt, das macht einen, das stellt einen Button dar, hier ist ein zweites Objekt, Instanz einer Klasse, das enthält die Funktionen, die man braucht, um auf das Drücken von einem Button, um eine Aktion zu reagieren, und dann mache ich so einen Registrierungsprozess für einen Event-Listener hinzu, mache damit sozusagen so eine Kette von Objekten, die zusammenarbeiten und die Ereignisse werden als Objekte vom einen Objekt zum anderen weitergereicht als Parameter des Methodenaufrufs. dass es ein Stückchen einfacher zu lernen ist, viel besser geeignet auch für grafische Editoren, für grafische Metaphern das Programm zu bauen, wie man so ein bisschen schon an einzelnen Beispielen gesehen hat, aber ist natürlich das weniger flexible, weniger leistungsfähige Konzept. Was man in der Praxis eigentlich fast immer trifft, ist der Kompromiss, dass es ein massives, leistungsfähiges, architekturgetriebenes Framework gibt, das wirklich viele Klassen vorsieht, bei dem viele Unterklassen zu definieren sind. Und es gibt obendrauf eine Schicht sozusagen, bei der ich damit arbeiten kann, ohne das im letzten Detail zu verstehen. Das heißt, einfache Anwendungen kann ich bauen, ohne ganz tief in das Framework einzusteigen. Und wenn ich dann tiefer einsteigen will, dann kann ich eben immer noch meine eigenen Unterklassen bilden, kann immer noch ein bestimmtes Interface auf meine Art und Weise implementieren und damit sozusagen meine eigene Variante schaffen und das Framework in jeder Hinsicht erweitern. Es gibt auch noch so eine klassische Unterscheidung, die man vielleicht auch einmal kennenlernen sollte, vielleicht ist es auch schon an anderen Stellen mal aufgetaucht. Es gibt ja Bibliotheken, das sind vorgefertigte Bausteine, die ich in ein Programm einbeziehe, also irgendwelche Methoden zum Beispiel fürs Interpolieren bei einer Animation. Und es gibt das sogenannte Framework. Und das ist so eine klassische Frage, über die sich die Informatiker gerne streiten. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Klassenbibliothek und einem Framework? Es gibt sehr bekannte Informatikprofessoren, die behaupten, dass man den Unterschied nicht wirklich definieren kann. Aber zumindest eine Definition, die mir eigentlich einleuchtet und die sehr klar ist, die ist das sogenannte Hollywood-Prinzip. Eine Klassenbibliothek heißt, Sie schreiben hier diesen roten Code. In den Folien ist er orange, ich weiß auch nicht, die Farbwiedergabe ist nicht so toll. Also Sie schreiben diesen rötlich gefärbten Code, das ist das, was Ihr Programm ist. Und Sie rufen an bestimmten Stellen vorgefertigten Programmcode auf, nämlich diese grünen Teile. Das ist so das Normale. Ich schreibe mein Programm, ich schreibe mein Hauptprogramm und an manchen Stellen ist es praktisch, was nicht zu programmieren, sondern fertig aufzurufen. Die andere Variante ist, ich schreibe gar nicht das Hauptprogramm sozusagen, ich schreibe gar nicht das Programm, das ausgeführt wird, sondern ich schreibe nur Stückchen von Code, die an der richtigen Stelle aufgerufen werden. Ich schreibe zum Beispiel Eventhändler. Das nennt man deswegen das Hollywood-Prinzip, weil das dort ja wohl auch so ist, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass es keinen Sinn hat nachzufragen, sondern dass man irgendwann mal einfach darauf warten muss, dass man angerufen wird. So ist es auch. Man registriert sich und wird irgendwann mal angerufen. Und das ist eine kostet eine deutliche Überwindung für einen Programmieranfänger. Ich werde es im Laufe der letzten halben Stunde jetzt in der Vorlesung auch noch ein bisschen deutlicher herausarbeiten an anderen Stellen, dass Sie plötzlich sozusagen die Kontrolle verlieren darüber, was Ihr Programm eigentlich für ein Hauptprogramm hat. Also diese Idee, ich sage jetzt, das Programm macht zuerst das und dann macht es das und dann macht es das, die geht verloren. Stattdessen sage ich bloß, liebes Framework, in der Situation wäre es ganz gut, wenn du bitte diese Funktion aufrufst, die ich dir hier übergebe. Das ist also sozusagen die Idee, wie man in einem Framework programmiert. Und in dem Moment, wo Sie sowas haben, dass das Framework sozusagen einen Kontrollfluss vorgibt und Sie übergeben dem Framework Code, der dann an bestimmten Stellen aufgerufen wird, in dem Moment kann man wirklich von einem Framework sprechen. Ja, die Klassenbibliothek, da haben Sie natürlich keine Möglichkeit, mit sowas wie Unterklassenbildung zum Beispiel zu arbeiten. Sie können bloß eigentlich Methoden aufrufen, vielleicht noch Objekte instanzieren. Und wie gesagt, der Kontrollfluss ist in dem Fall nicht vorgegeben von der Klassenbibliothek und beim Framework ist der Kontrollfluss, die Steuerung, der Ablauf des Programms genau vorgegeben. Ja, eine Sache, die wir jetzt in allen diesen Frameworks gefunden haben, wenn ich jetzt mir anschaue, was gehört denn jetzt in ein Multimedia-Framework rein, ist irgend sowas wie die grundlegende Bühne, Stage. Ich möchte an dem Beispiel möchte ich nochmal klar machen, dass es bestimmte Funktionen gibt, da ist es völlig egal, mit welcher Programmiersprache Sie arbeiten, ob Sie mit Flash arbeiten oder mit irgendwas anderem. Sie haben immer das gleiche Problem und das wird eigentlich auch immer gleich gelöst. Weil was ich haben will, meine Präsentation soll irgendwo auf der grafischen Oberfläche erscheinen, soll ein Fenster sein, soll ein Fenster im Rahmen des Betriebssystems sein, das heißt, da soll ein Name drüber stehen, soll irgendwie die Knöpfe zum Zumachen haben. Ich habe da jetzt auch immer die Anwendungen, diese Slideshows beendet mit dem Schließenknopf. Und irgendwo muss meine ganze Hierarchie in Raum und Zeit ja für meine Anwendung mal anfangen. Diese Basis setzt so eine Stage. Und ich habe jetzt hier verschiedene Beispiele. Wenn Sie nach Pygame schauen, da gibt es so ein Display-Element, das Sie erzeugen. In Smile gibt es im Root im Head-Bereich gibt es ein Layout, in OpenLaslo gibt es einen Canvas, das ist das, was da angezeigt wird, die Zeichenfläche, und in JavaFX oder Flash heißen die Dinge Stage. In jedem Fall ist es so, dass sie dort mal sagen, das ist zum Beispiel 356 x 356 groß in unserem Beispiel, dass sie sagen, ich habe eine Farbtiefe von, was weiß ich, 32 Bit, ich habe eine Fensterüberschrift von Slideshow, alle diese Dinge werden für die Stage festgelegt. Wie es dann technisch ausschaut, was ich wirklich tippen muss, ist verschieden. Also in Flash habe ich dann so einen Eigenschaften-Dialog für die Präsentation, in dem ich das alles eingebe. In Smile oder OpenLaslo habe ich einen Tag, wo ich diese Dinge als Attribute übergebe. In JavaFX habe ich ein Objektliteral, das konstruiert wird, und dort übergebe ich das als Parameter. In Python plus Pygame habe ich einen Konstruktor für das Display-Element, dem ich die Parameter übergebe. Es sind technisch ein bisschen verschiedene Wege, das zu realisieren, aber die Logik dahinter ist immer die gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine ganz andere Form von Multimedia-Entwicklungsumgebung treffe, dann ist eine der ersten Fragen, die ich mir stellen kann, ja, wie mache ich denn überhaupt mal so eine Zeichenfläche und wie kann ich diese Basisdinge einstellen? Und das muss man natürlich dann je nachdem in verschiedener Art und Weise praktisch machen. Muss man halt nachschauen, wie es geht. Eine zweite Basissache, die Sie immer haben, ist Medienein- und Ausgabe. Weil wir haben ja gesagt, wir bauen im Prinzip bei Multimedia-Präsentationen vorproduzierte Medienelemente zusammen. Also Bilder, Tonaufnahmen, Videos werden einfach in eine Präsentation zusammengebunden und die liegen natürlich in irgendeinem Fileformat vor. Also so ein Soundclip, der kann ja als WAV-Datei vorliegen oder als MP3 oder viele andere Formate gibt es auch. Oder das Bild eben als JPEG oder als GIF oder was auch immer. Ja, und so ein JPEG oder so ein MP3 zu dekodieren, daran können Sie sich vermutlich aus den digitalen Medien erinnern, das ist ja eine überhaupt nicht banale Aufgabe. Das heißt, wenn Sie vor dem Problem stehen würden, dass Sie das selber programmieren würden, dann verzweifeln Sie natürlich ganz schnell. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, was so ein Medienframework auf jeden Fall für Sie liefern muss, ist, dass es diese Dateien aufmachen kann, importieren kann und natürlich auch schreiben an manchen Stellen. Das ist also schon mal eine ganz, ganz wichtige Unterstützung, in der sehr, sehr viel Programmierarbeit drin steckt. Ideal ist es so, und das machen die meisten Frameworks so, dass sie so einen homogenen Mechanismus haben, wie sie die Dateien lesen. Das heißt, letztlich sagen sie irgendwie Image Load und übergeben dort eine JPEG-Datei oder eine GIF-Datei, aber es ist letztlich die Verantwortung sozusagen des Frameworks, dann den richtigen Konverter dazu und den richtigen Algorithmus auszuwählen. Und vor allem in dem Moment, wo Sie das mal importiert haben, wird das typischerweise auf einen homogenen internen Datentyp für ein Bild zum Beispiel oder für Sound abgebildet, was eine ganz starke Integrationsfunktion ja zunächst mal schon ist, dass Sie so ganz verschiedene Quellen einheitlich bearbeiten können. Was auch für eine Ausgabe immer wieder eine Rolle spielt, ist ein sogenannter Lebenszyklus, also eine Datei. Mit der können ja verschiedene Sachen sein. Die kann zum Beispiel gar nicht existieren oder ich kann die Datei zuerst mal einlesen und den Inhalt noch gar nicht haben, weil ich gerade damit beschäftigt bin, noch die einzulesen. Oder ich kann soweit sein, dass ich den Inhalt der Datei anzeigen kann. Und solche Phasen des Arbeitens mit einer Datei können auch sehr schön von Frameworks unterstützt werden. Da spricht man oft von Lifecycle-Modellen für ein externes Medienobjekt. Was ein Framework auch gut unterstützen kann, ist, dass es erlaubt, zwischen externen Dateien und übers Netz geladenen Informationen sozusagen zu integrieren, die gleichen Funktionen im Prinzip darauf bereitzustellen, wenn was übers Netz geladen wird, einen Puffer voranzulegen, der vorgeladen wird und möglicherweise die Ausführung schon startet, während das Laden stattfindet. Und was so ein Framework für Input-Output auch idealerweise anbietet, ist, dass das Ganze nicht statisch ist, sozusagen es gibt eine Liste von unterstützten Dateiformaten, sondern dass Sie prinzipiell die Möglichkeit haben, weitere Codecs, Codierer, Dekodierer hinzuzufügen, die Sie irgendwo extern kaufen können oder die Sie vielleicht auch selber schreiben können. Das wäre der Idealfall für ein Framework, geht nicht bei allen gleich gut, aber ist im Prinzip bei den meisten Frameworks schon in irgendeiner Form angedacht. Ja, so Medienquellen muss man mal sehen, die haben natürlich eine ganz verschiedene Es sind ja ganz verschiedene Arten. Also es gibt, wenn ich Medienquellen anschaue, zunächst mal natürlich zeitgebundene und nicht zeitgebundene, aber auch wenn ich die zeitgebundene nehme, dann gibt es ja Realzeit-Medienelemente und Nicht-Realzeit. Das heißt, ein Realzeitelement wäre zum Beispiel eine Audioquelle oder eine Videoquelle, bei der wirklich genau festgelegt ist, zu einer bestimmten Framerate muss das abgeholt und angezeigt werden, damit es nicht anfängt zu knacksen oder zu ruckeln. Das ist also eine Sache, die so ein Framework natürlich auch wissen muss und berücksichtigen muss, weil das ganz stark auf die Scheduling-Strategien, also auf die Reihenfolge, in der bestimmte Operationen ausgeführt werden, Einfluss hat. Ein gutes Framework kann natürlich sozusagen die Priorität unterstützen, dass zum Beispiel bei ein bestimmtes Realzeitmedium, dass das eben dringend jetzt das nächste Frame braucht, während ein anderes Medium, bei dem die Zeitbedingungen weniger streng sind, durchaus noch ein bisschen warten kann oder bei dem man auch vielleicht vorladen kann schon ein Stück und das dann eben im Hintergrund vorlädt, sodass es dann später zur Verfügung steht. Also das ist eine Sache, die ein Framework unterstützen kann. Dann ist die Frage, die Pufferstrategie, zum Beispiel wie groß sind die Puffer? Lade ich das Ding erst, wenn es wirklich gebraucht wird, dann wird es meistens Verzögerung geben. Oder kann ich es vorpuffern? Damit habe ich natürlich wieder einerseits Sicherheit dagegen, dass es mehr oder minder schnell geladen werden kann, dass da Schwankungen im Ladeprozess gibt, aber ich habe auch immer, je größer der Puffer ist, natürlich Verzögerung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sprachverbindung, Sprachkommunikation zwischen zwei Partnern einstellen will, dann ist zu groß zu puffern schwierig, weil Sie kennen das Problem so ein bisschen mit Voice-over-IP, also mit der Internet-Telefonie über Skype oder so, dass da eben dann schon manchmal eine hörbare Verzögerung entsteht, die den Gesprächsfluss tatsächlich bremst. Was auch ein schönes abstraktes Modell ist, um zu verstehen, wie ich mit Medienquellen umgehen kann, es gibt Pull- und Push-Modelle. Das kennt man vielleicht heutzutage ganz gut von den Mobilgeräten und der E-Mail und sowas. Ein Pull-Modell heißt, dass ich als Verbraucher sage, jetzt will ich es haben. Also auf dem Mobilgerät heißt es, jetzt will ich meine E-Mail abrufen. Und Push heißt, dass die Quelle, die Informationsquelle, mir die Daten sozusagen ungefragt zuschickt. Also gerade bei E-Mail ist das ja so ein Unterscheidungsfeature zwischen verschiedenen Mobilgeräten. Und sowas kann man bei Daten eben auch sagen, ganz normal, Bilddaten oder Videodaten, die in der Datei liegen, gibt es natürlich die zwei Modelle. Entweder ich habe die Kontrolle und sage immer, gib mir das nächste Bild, gib mir das nächste Bild, gib mir das nächste Bild, das wäre Pull. Oder die Quelle hat sozusagen die Steuerung und schiebt mir ein Bild nach dem anderen sozusagen rein. Das heißt, ich habe dann ein Push-Model und dementsprechend ist natürlich auch der Kontrollfluss sozusagen, also die Maschine, die das Ganze pumpt und taktet an einer anderen Stelle, entweder beim Verbraucher oder bei der Quelle. Ja, lokal oder verteilt im Netz, da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt. Man kann es auch sich so vorstellen, dass so eine Datenquelle gar nicht unbedingt direkt bloß eine abgelegte Datei ist oder eine URL, die man übers Netz lädt, sondern dass es da eine ganze Kette von Verarbeitungsschritten ist, dass das zum Beispiel ein Filter ist, das auf irgendwas angewendet wird oder ein Puffer und ein Filter oder eine ganze Kombination von verschiedenen Dingen. Und manche Frameworks, zum Beispiel das Java Media Framework, erlauben das wirklich, dass sie so ganze Verarbeitungsketten aufbauen. Und dann schaut es aber für das verbrauchende Programm, das jetzt wirklich bloß diese Dateien anzeigen will, schaut es genau gleich aus, ob da ein Transformationsschritt dazwischen war oder nicht. Was ein Framework auch können sollte, ist mit Multiplexing in Mediendateien umzugehen. Also der klassische Fall von dem Medienformat, das Multiplexing ganz stark unterstützt, parallele Streams unterstützt, ist QuickTime beziehungsweise auch MPEG-4. Das ist ja im Prinzip die gleiche Logik, die da verwendet wurde in MPEG-4, die ist ja von QuickTime übernommen. Dort ist ein Medienstrom eigentlich zusammengesetzt aus mehreren parallelen Tracks. Also das merken Sie, wenn Sie die Podcasts zur Vorlesung anschauen. Die kann man mit QuickTime Pro zum Beispiel oder verschiedenen QuickTime-Tools kann man die analysieren drauf, was da drin ist. Und da steht zum Beispiel, es sind zwei Tracks. Der eine ist ein Audio-Track, der eben hier einfach über das Mikrofon aufgenommen wurde. Und das andere ist ein Bild-Track, das heißt, glaube ich, das ist ein Chapter-Track, heißt der, und der die Kapitelnamen enthält und die Bilder noch dazu im Ping-Format. Das heißt, das sind zwei verschiedene Informationen, eigentlich sogar drei, nämlich das Audio, die Text- Headers für die Kapitel und die Bilder jeweils, also die Screenshots von den Folien, sind in eine Datei verpackt. Die heißt irgendwie bloß M4A oder M4B, und in der ist das alles hintereinander drin oder parallel sozusagen abgelegt. Und jetzt kann natürlich das notwendig sein, dass man das auseinander nimmt. Das heißt, ein gutes Framework kann einem Demultiplexer anbieten, wo ich so eine Datenquelle auseinandernehmen kann in mehrere separierte Datenquellen, wo ich dann zum Beispiel nur noch das Audio habe oder nur noch die Bilder, wo ich auch nur ein bestimmtes Standbild rausholen kann, wo ich bei Video zum Beispiel das Audio und die Bilder voneinander trennen kann, separat verarbeiten. Und natürlich gibt es auch wieder das Gegenstück, das wieder zu multiplexen und dann wieder als zum Beispiel QuickTime oder MPEG-4 abzuspielen. Also man merkt, glaube ich, wenn man sich das so mal bewusst macht, was man an Standarddingen in Medienformaten schon an Funktionalitäten hat, dass so ein Framework zu programmieren auch also gehörig viel Aufwand natürlich bedeutet. Und insofern, wenn Sie eine Multimedia-Anwendung machen, ist gar keine Frage, ob Sie sowas benutzen. Ich habe vorher von Lebenszyklusmodellen gesprochen. Das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Java Media Framework, das vielleicht der eine oder andere noch kennt. Dort wäre der Lebenszyklus von dem Player-Element, wo das wirklich sehr schön zu sehen ist. So ein Player kann zunächst mal einfach noch gar nicht existieren. Und bevor er wirklich existiert, wird der Player erst konfiguriert, weil er eben, und das ist ein sehr flexibles Framework, bei dem es die Möglichkeit gibt, dass wir die verschiedenen Codecs dynamisch in dieses Framework einbinden. Das heißt, bevor der Player überhaupt startet, muss er zuerst mal schauen, habe ich denn überhaupt den Codec für diese Datei, für was ist von mir verlangt, und konfiguriert sich selber. Das ist dieser Prozess. Der Player ist eine gewisse Zeit lang in Realizing, dann ist er realized, dann ist er vorhanden und dann fängt er an, nach der Datei zu schauen, kann dabei auch einen Fehler verursachen, macht einen Prefetch, holt sich also Daten zunächst mal vor, das ist der Prefetching-Mode, und erst wenn der Prefetch abgelaufen ist und wie lang die Prefetch-Phase ist, wie viel gepuffert wird, ist natürlich konfigurierbar, dann kann ich erst die Wiedergabe von dem Medienelement starten. Sowas wäre also ein typisches Zustands- und Lebenszyklusmodell, wenn man das noch viel weiter treiben kann, dass ich dann sagen kann, nach dem Starten kann ich es natürlich pausieren, stoppen, oder auch wieder entfernen dieses Element, dass es wieder in den nicht realisierten Zustand zurückgeführt wird. Und das Gleiche kann ich für verschiedenste Elemente haben, also auch für reinen Zugriff auf eine Datei, habe ich natürlich im Prinzip so ähnliche Modelle, wo ich sage, ist die Datei vorhanden, es wird gepuffert, jetzt kann ich lesen und so weiter. Alles das steckt in der Beschreibung von dem Framework drin, und sowas werden Sie auch immer wieder treffen, wenn Sie eine Dokumentation anschauen. Wenn wir jetzt dann die einzelnen Medien durchgehen, bei den Bildern natürlich noch nicht, aber wenn man mit Audio zum Beispiel zu tun hat, allen zeitabhängigen Medien, da wird dann schon ziemlich viel von so Lebenszyklusmodellen noch die Rede sein. Das wäre ein Beispiel für eine Plugin-Architektur, auch aus dem JMF, wo man wirklich eine grafische Umgebung hat, mit der ich ein grafisches Werkzeug hat, mit der ich einstellen kann, was denn wirklich an Codecs da ist, wo ich einen Codec zutun kann, mir für einen einzelnen Codec anschauen kann, was der macht, dass der also zum Beispiel jetzt ein Cinepak-Format lesen kann und das in das interne RGB-Format, 32-Bit-Farbtiefe, dieses homogene Format, mit dem das Framework intern dann weiterarbeiten kann, abbilden kann. Und Sie sehen, so ein Framework kann durchaus auch Produkte von verschiedenen Herstellern enthalten, da also zum Beispiel von Sun und IBM, und es könnten auch Fremdhersteller sein, die jetzt Codecs mitliefern für so ein Framework. Und allein diese Plugin-Architektur, was kann ich denn alles an Dateien auf- und zumachen, also aufmachen, lesen, schreiben, ist schon für sich eine relativ komplexe Aufgabe. Also, das war jetzt alles noch, bevor irgendwas wirklich passiert ist, bloß die Basis, wie kann ich überhaupt auf Medien zugreifen und wie schaut der Rahmen von meinem Programm aus. Ein zweiter großer Block, wo die Frameworks Funktionalitäten bereitstellen, ist Synchronisation. Und zwar muss man da unterscheiden, hat auch schon der Ackermann gemacht, zwischen Intramedia- und Intermedia-Synchronisation, also innerhalb eines Mediums. Das bedeutet einfach, dass zum Beispiel ein Audiostrom oder ein Videostrom kontinuierlich abgespielt wird, dass in dem Videostrom das Audio mit dem Bild synchronisiert ist. Das muss natürlich sichergestellt werden, allerdings muss da die Plattform sozusagen mit dem Framework zusammenspielen. Das müssen natürlich die entsprechend schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit da sein. Das ist typisch, dass das Framework sich um diese Dinge nicht so richtig kümmert, sondern dass es da meistens eigene Klassen gibt für Audio oder für Video, bei denen sagt man halt einfach jetzt Play und das muss das auf dem System dann entsprechend realisieren, auf dem Betriebssystem. Aber da gibt es keine so riesig komplizierten Sprachkonstrukte für die für die Synchronisation innerhalb eines Mediums. Die Konzentration bei den Frameworks liegt auf der Synchronisation zwischen verschiedenen Medienelementen, zwischen verschiedenen Medienströmen. Und im Prinzip ist es schon so, dass wenn Sie so eine Präsentation starten, ob die interaktiv ist oder nicht, dann läuft eine Uhr, eine Präsentationsuhr, die für diese Präsentation global ist. Und letztlich müssen alle diese Medienströme sich darauf synchronisieren. Sie sagen, das Bild wird zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt, der Text, der zu einem Bild, zu einem Video angezeigt werden soll, der soll an einer bestimmten Stelle, wenn das Video eine bestimmte Stelle erreicht hat, soll der eingeblendet werden. Und das ist im Prinzip eigentlich auf so eine globale Zeitleiste sozusagen abbildbar. Was wir aber schon gesehen haben, eben nicht so einfach ist, diese Zeitleiste einfach aufzumalen, sondern man viele andere Ideen verwendet, um das wirklich zu spezifizieren. Ja, wie kann ich die zeitliche Abfolge spezifizieren? Da gibt es grob gesagt drei verschiedene Ansätze. Das eine ist, ich kann das Text hinschreiben in verschiedenen Sprachen. Das haben wir gemacht zum Beispiel in Python, wenn wir sagen, mach irgendwie einen Blit, also diesen Image-Transfer für das Bild in die Anzeige und dann warte für 4 Sekunden, dann mach wieder den Blit, dann mach wieder 4 Sekunden und dazwischen noch immer Display-Update. Da habe ich über die Steuerung den zeitlichen Ablauf definiert, über mein Hauptprogramm. Und da muss ich natürlich, wenn ich jetzt komplexere Abläufe habe, zum Beispiel parallele Abläufe, muss ich in meiner Programmiersprache auch die entsprechenden Konstrukte drin haben. Ich muss zum Beispiel zwei parallele Abläufe in meinem Programm laufen lassen können, sogenannte Threads, die, glaube ich, in den Übungen auch eine Rolle spielen. Und ich muss die Möglichkeit haben zu warten, zum Beispiel, dass ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist, weil es da auch zwei Arten von Warten gibt, nämlich aktives Warten und passives Warten. Aktives Warten heißt im Prinzip, ich tue was, also im schlimmsten Fall bin ich in einer Endlosschleife und warte einfach, verbrauche aber dabei CPU-Zeit. Und passives Warten heißt, ich ziehe mich sozusagen zurück als Thread und überlasse es dem Betriebssystem oder der Laufzeitumgebung, mich wieder aufzuwecken, wenn für mich was zu tun ist und ich übergebe sozusagen nur die Bedingungen, unter der ich aufzuwecken bin. Das sind so Dinge, die in der Programmiersprache gemacht werden können, was natürlich heißt, dass man da ziemlich viel mit nebenläufiger Programmierung sich auskennen muss. Das Ganze kann auch deklarativ sein. Ich habe einen Unterschied zwischen imperativem Ausführenden und deklarativem Beschreiben ja schon gesagt. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, statt wirklich zu sagen, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, so wirklich deklarativ zu sagen, eine Sache wird so lange wiederholt, bis eine Bedingung eintritt. Da gibt es auch Spezifikationssprachen dafür, zum Beispiel temporale Logik, was aber jetzt hier vielleicht ein bisschen weit führt. Was, glaube ich, das Verbreitetste momentan ist, um Timing zu spezifizieren, sind sogenannte Zeitfunktionen. Die findet man schon in dem Buch von der Doktorarbeit von dem Ackermann. Die liegt auch hinter der Timeline von der Zeitleiste von Flash oder in Java FX. Dort haben Sie im Prinzip von der Idee her eine Abbildung, die sagt, jetzt ist ein bestimmter Zeitwert erreicht und dann müssen bestimmte Parameterwerte eingestellt werden. Also zum Zeitpunkt 4 Sekunden ist das Bild der Elefant. Zum Zeitpunkt 2,5 Sekunden ist an der Stelle 50-50 ein gelbes Rechteck. Und nachdem Sie mehrere Dinge parallel haben, müssen Sie natürlich dann auch bei Time Functions oft über parallele Tracks reden. Ja, und das Dritte ist, sich gar nicht über diese globalen Dinge Gedanken zu machen, sondern lokal über Ereignisse nur zu reden. Also ich habe einfach bloß ein Objekt von dem oder einen Ablauf, von dem ich sage, der wird unter der und der Bedingung ausgelöst, wenn ein anderes Objekt seine Lebenszeit beendet hat, zum Ende des Abspielens gekommen ist. Oder noch bevor dieses Movie gestartet wird, soll dieses und jenes abgespielt werden. Oder gleichzeitig mit was anderem soll was abgespielt werden, überlappend, parallel dazu. Solche Dinge, oder ich will es so abspielen, dass es gleichzeitig aufhört, dass das Ende gleichzeitig ist mit was anderem. Das sind zeitliche Spezifikationen, die im Wesentlichen auf Objekte basieren und ich sage sozusagen bloß, wie reagiere ich auf Ereignisse, auf Zeitereignisse und das Laufzeitsystem muss mir dann sozusagen eine geschickte zeitliche Anordnung dieser Aufrufe liefern. Also das muss dann sozusagen diese Bedingungen über Ereignisse, Constraints, sagt man da auch, umsetzen in den richtigen Ablauf, der das alles zeitlich korrekt macht. Wichtig ist bei diesen, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, aber es ist so wichtig, dass man es ruhig nochmal betonen kann, bei Smile habe ich es schon mal betont, dass wir eine Containment, also eine Behälterhierarchie, auch in der Zeit haben. Also das ist jetzt auch ein Bild, das aus dem MET++, also aus dem Buch von Ackermann stammt, zur Doktorarbeit von 96. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Musikstück anschauen, dann können Sie das stückchenweise zerlegen in Abschnitte, zum Beispiel die Einleitung, das Thema und so weiter. Sie können es wieder zerlegen in zum Beispiel einzelne Musikinstrumente, die dort spielen, einzelne Stimmen und so weiter. Und Sie können bei dem Musikinstrument sogar auch noch auf die Ebene runtergehen, auf einem einzelnen Akkord, der dann wieder in einzelne Noten zerlegt wird. Das heißt, Sie haben zunächst mal so eine Zerlegung von einem Gesamtstück in hierarchisch enthaltene Teile. Und wenn man sich das genau überlegt, dann werden die jeweils zeitlich verschieden synchronisiert. Also zum Beispiel von Intro zu Thema. Das ist eben einfach sequenziell, die müssen hintereinander abgespielt werden, während in dem Akkord die Noten natürlich gleichzeitig abgespielt werden müssen. Das heißt, Sie haben verschiedene Synchronisationsparadigmen. Also man kann sich das so vorstellen, ein großes Medienobjekt ist eigentlich ein Baum aus Untermedienobjekten und es gibt dann sozusagen jedes nicht triviale, also nicht am Blatt befindliche Medienobjekt ist ein Behälter, der andere enthält. Und für jeden dieser Behälter habe ich so eine zeitliche Layout-Strategie. Ich sage, in welcher Reihenfolge kommen die gleichzeitig, werden die individuell zum Beispiel nach irgendwelchen Ereignisspezifikationen angeordnet und so weiter. Und wie beim Layout auch, wenn ich leeren Platz habe, brauche ich die Möglichkeit, irgendwie aufzufüllen. Also beim Layout kennt man das, dass man eben einfach leer lässt oder eine Hintergrundfarbe einfügt. Beim zeitlichen Ablauf kann man zum Beispiel, wenn ein Video abgelaufen ist, ein Logo stattdessen einblenden oder das letzte Bild einfrieren. Oder beim Audioablauf kann man eben zum Beispiel schlicht Ruhe spielen, nichts mehr spielen oder man kann irgendeinen Jingle spielen. Das sind ganz verschiedene sogenannte Füllobjekte, Glue Objects oder Fill Strategies. Also das ist auch was, das an vielen, vielen Stellen immer wieder zu finden ist als Konzept, dass Sie sozusagen dieses zeitliche Layout in der Hierarchie von Containern haben. Ja, ich wollte Ihnen zeigen, dass diese Zeitfunktionen an vielen Stellen auftauchen. Also wie gesagt, das abstrakte Konzept ist von MET++. Es ist ganz deutlich zu sehen, wenn Sie ein Timeline-Objekt haben, dass man dann natürlich Werte auch interpolieren will. Das hat man vorher schon bei Flash so ein bisschen gesehen. Ein Objekt ist zuerst mal an der Position 50-50, später ist in der Position 100-100 und jetzt will ich vielleicht, dass es sich in der Zwischenzeit eben fließend von 50-50 auf 100-100 bewegt. Das heißt, es wäre eine Interpolation, wo für die Zeitpunkte dazwischen eben einzelne Werte ausgerechnet werden. Das passt also perfekt zu den Zeitfunktionen. Wobei es da auch, wenn Sie jetzt in die Literatur schauen, zum Beispiel in das Buch von Ackermann, auch wieder eine Vielzahl von Interpolationen gibt, bis dahin, dass Sie die Abspielgeschwindigkeit einzelner Objekte anpassen. Also das ist was, das zum Beispiel viele Frameworks nicht können. MET++ konnte das schon, das ist Local Time Warping. Sie können also einen Zeitsprung, sozusagen eine lokale Zeitbeschleunigung machen. Wenn Sie feststellen, Sie wollen zum Beispiel, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Animation an einer bestimmten Stelle ankommt, an dem Rand ankommt oder ein anderes Objekt berührt, das ihm entgegenkommt, dann können Sie dafür sorgen, wenn das sonst zu langsam wäre, dass Sie die Animation beschleunigen, dass es genau im richtigen Moment und an der richtigen Stelle trifft. Das wäre also ein Extremfall von so einer Interpolationsstrategie, die auf Zeitfunktionen beruht. Ja, und die Beispiele haben wir, glaube ich, gesehen. Also JavaFX und Flash wären zwei klassische Beispiele. Bei JavaFX haben Sie Timeline als Objekt richtig und in Flash haben Sie das Fenster der Timeline. Also das sind und da sehen Sie bei Flash auch ganz deutlich, dass das geschachtelt sind, diese Timelines, dass das integriert wird mit so einer zeitlichen Behälterfunktion sozusagen. Also wo jedes Objekt, das in der Timeline irgendwo auftaucht, eben selber wieder eine Zeitleiste haben kann mit einem eigenen zeitlichen Layout. Was gibt es denn alles an Ereignissen noch? Also generell ist es so, dass wenn Sie Timing in so einer Präsentation haben, dass das relativ zu einer zu einer globalen Zeit dieser Präsentation ist und nicht zur globalen Uhr überhaupt, also nicht zur Systemzeit. Das wäre ganz schlecht, wenn Sie sich auf die irgendwo beziehen, weil Sie wollen so eine Präsentation ja zum Beispiel schneller ablaufen lassen können, fast forward machen oder sowas oder an eine andere Stelle springen. Das muss also alles sozusagen in sich zu einer schlüssigen Uhr gemacht sein. Aber es gibt dann Zeitereignissen. Sie können eine absolute Uhr haben, da sagt es einfach Tick zu regelmäßigen Intervallen. Oder Sie können ein Timer-Event haben, wo Sie sagen, nach 4 Sekunden soll was passieren. Hatten wir auch schon bei dieser Slideshow, zum Beispiel in Open Laszlo, habe ich gesagt, ich registriere mich mit einem Timer-Event, nach 4 Sekunden soll diese Change-Methode aufgerufen werden. Ich kann medienspezifische Timer haben, dass ich sage, zum Beispiel, ich habe ein Video oder eine Animation mit einer bestimmten Framerate und immer wenn ein neues Frame geladen wird, sollen irgendwelche Aktionen aufgerufen werden, die ich mache. Oder ich kann wirklich in dieser komplexen Hierarchie von Medienelementen, kann ich sagen, relativ zu irgendeinem anderen Unterelement will ich jetzt sozusagen reagieren, also wenn zum Beispiel ein Element beendet ist, wenn es anfängt, oder 3 Sekunden, nachdem das aufgehört hat. Oder auch mittendrin. Das heißt, bei einem Video sage ich, wenn das Video die Zeit, den Zeitstempel 5 Sekunden erreicht hat, dann möchte ich aktiviert werden und schreibe zum Beispiel irgendwie einen bestimmten Titel, einen bestimmten Text, einen erklärenden Text irgendwo in ein Fenster, um das zu beschreiben. Das wäre ein sogenannter Queuing-Event, sagt man da manchmal dazu. Ja, und jetzt das Ganze nochmal ein bisschen zusammengebunden. Das sind jetzt bloß noch ganz wenige Sachen. Wieder mit den Frameworks zusammen. Und an das anschließend, was ich vorher gesagt habe, unser Hauptprogramm geht uns oft verloren, wenn wir mit so einem Framework programmieren. Also bei Python und Pygame können Sie so ein bisschen den Stil auch variieren, aber so wie ich es zunächst mal eingeführt habe, haben Sie insofern einen stabilen Boden unter den Füßen, als Sie ein Hauptprogramm schreiben und sehen, was Ihr Hauptprogramm ist. Ich bin der Herr, das ist der Lage. Mein Hauptprogramm ist das hier, zum Beispiel while true for event in Pygame event get. Was man sieht, das sind 2 geschachtelte Schleifen. Die eine ist eine Endlosschleife, ohne irgendeine Möglichkeit rauszukommen. Über das Exit kommen wir dann doch raus. Und die zweite, die holt sich alle Events, die in der Zwischenzeit passiert sind, wieder raus und analysiert die. Also das wäre so die klassische Programmierung von einem Medienprogramm und da merken Sie schon, naja, ich habe eigentlich schon das Hauptprogramm geschrieben, aber es ist eigentlich auch wieder ziemlich banal, was ich da mache, weil es ist bei jedem Programm immer das Gleiche. Ganz oben mache ich ein Setup meiner Objekte, die ich konfiguriere, was übrigens in vielen Sprachen, denken Sie an Processing, was das Setup extra gibt, wirklich als eigenes Element schon vorgesehen ist und dann gehe ich in den Infinite Loop, indem ich immer bloß sage, neues Ereignis bitte und was mache ich mit dem Ereignis. Und das ist genau dieses, sozusagen das Schlüsselerlebnis, diese Logik, die brauche ich ja nicht wirklich immer wieder neu schreiben, die kann ich dem Framework überlassen. Das Framework ist eh besser drin, die verschiedenen Ereignisse zu analysieren, deren Prioritäten zu beachten und so weiter. Das heißt, was ich eigentlich mache, in dem Moment, wo ich auf ein Framework übergehe, ist, dass ich diese unendliche Schleife, diese Endlosschleife, dass ich die gar nicht erst selber schreibe, sondern das Framework machen lasse. Das Framework hat einen Rahmen, in dem im Prinzip diese Endlosschleife drin ist. Das ist also sowas Ähnliches wie for event in event queue, hol mir das nächste Event und dann nehme ich noch alle registrierten sogenannten Listener für das Ereignis. Ich habe also irgendwo eine Liste von denen, auf die ich was tun muss. Schau, ob für den Eventtypen Listener da ist und sag dem dann, bearbeite dieses Ereignis. Und das ist genau diese Schnittstelle, wo man sieht, das ist das Hauptprogramm, das im Framework da ist. Das muss ich gar nicht mehr selber schreiben, weil das ist eh immer das Gleiche. Ich schreibe jetzt bloß noch dieses Process-Event, nur noch meinen Listener und ich muss mich natürlich registrieren mit meinem Listener. Und dieses Konzept finden Sie an 1000 Stellen. Das haben Sie jetzt in Flash zum Beispiel als letztes hier gesehen, wo ich hier sage, hier schreibe ich meinen Listener, was passiert, wenn Key down ist und hier registriere ich, was passiert, wenn die Taste gedrückt wird. Es muss natürlich irgendein Programmstück, das mir von der Flash-Laufzeit mitgeliefert wird, das muss permanent schauen, wird jetzt dann momentan eine Taste gedrückt und dann in dem Moment, erst wenn die Taste gedrückt wird, meinen Listener aufrufen. Also das ist sozusagen diese Stelle, wo Sie wirklich merken, Sie haben jetzt ein Framework, in das Sie sich mit Ihrem Programm erst einklinken. Vielleicht eine letzte Bemerkung noch, wenn Sie Ereignisse verarbeiten, muss man noch zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist synchrone, das andere ist asynchrone Verarbeitung. Synchrone Verarbeitung ist einfach. Ich lasse mich aufrufen, ich mache meine Arbeit und dann bin ich fertig und dann gebe ich die Kontrolle zurück zu dem, der mich aufgerufen hat. Methodenaufruf, Prozeduraufruf, wie man es aus dem Programmieren kennt. Das große Problem ist, wenn wir so ein ereignisgetriebenes Programm haben, dann kann in der Zwischenzeit was passieren. Also während ich dann ganz gemütlich die CPU belege, um irgendwas zu zeichnen oder so, kann ja ein ganz wichtiges Ereignis passieren und möglicherweise kann in der Zeit auch der Puffer überlaufen für die Ereignisse oder das Ganze kann so ein großer Puffer sich aufbauen, dass ich hinterher nicht mehr nachkomme, die zu bearbeiten. Deswegen gibt es sehr wohl die Möglichkeit, dass man auch bei der Ereignisverarbeitung asynchron arbeitet, das heißt, dass ich als mit meiner Ereignisverarbeitung nicht sozusagen jetzt bloß meine Prozedur aufgerufen bekomme, sondern dass ich in einer parallelen Ausführungseinheit bin und der Event Loop sozusagen parallel weiterlaufen kann. Das heißt, wenn das Ereignis auftritt, dann werde ich informiert, das Ereignis ist aufgetreten und der Event Loop kann weitermachen, kann weitere Ereignisse bearbeiten und ich kann jetzt meine Ausführungen machen, wobei ich natürlich darauf angewiesen bin, wenn die Maschine nicht wirklich mehrere Prozessoren hat und das, dann kann es sogar sein, dass es wirklich parallel machen kann. Ansonsten bin ich natürlich darauf angewiesen, dass irgendein schlaues Laufzeitsystem und Betriebssystem schön die Zeitscheiben aufteilt, dass abwechselnd mal der Main-Loop und manchmal ich drankomme. Aber auf jeden Fall ist es so, dass der Main-Loop eine Chance hat, zwischendurch dranzukommen und seine Ereignisse zu bearbeiten. Das ist mit Sicherheit die flexiblere Variante, die sichere Variante, hat aber natürlich das Problem, dass da nebenläufige Programmierung mit eine Rolle spielt und dadurch von der Programmierung eben auch eine ganze Schwierigkeitsstufe mehr notwendig ist. Aber ich denke, es hat einen guten Grund, warum nebenläufige Programmierung in Multimedia-Anwendungen auftritt. Das haben wir jetzt, glaube ich, relativ deutlich gesehen. Ja, das war es jetzt für heute. Ich habe, wie gesagt, diesen abstrakten Überblick gemacht. Jetzt geht es dann an den eigentlichen Medienelementen, also Bildern, Tönen, Audio und Video und so weiter, dann dahin. Nächstes Mal geht es um Bilder. Also, Dankeschön für heute.